Er ist gegen einen Wolf, gegen die SRG, ein bisschen, gegen zu viel Klimaschutz und jetzt auch gegen seine Partei.
Wir brauchen mehr Strom, viel mehr Strom.
Der Albert Trösti muss sein Stromgesetz gegen die eigene Partei verteidigen.
Und wenn man die im Gesetz vorgesehenen, insbesondere Wasserkraftwerke, aber auch einige Sonnenkraftwerke und Windkraftwerke baut, haben wir genügend Strom für die nächsten Jahre.
Wie wichtig ist ihm das Gesetz? Was wird es bedeuten, wenn er die Abstimmung verliert? Und überhaupt, wie macht sich der Trösti so nach 1,5 Jahren in der Regierung? Das besprechen wir heute im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Und zwar machen wir das nach einer wöchigen Ostpause mit Raphael Birrer in Zürich, Fabian Renz im schönen Homeoffice und im Markus Häfiger in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Zusammen geht es besser, würde ich sagen. Hoi zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Hoi zusammen.
Wir reden heute nicht über Beat Janz, sondern über Albert Trösti und ich würde gerne modisch anfangen. Finden Sie nicht auch, dass es ein bisschen auffällig ist, dass der Albert Trösti immer den gleichen knutschblauen Anzug hat?
Das müssen die anderen beantworten. Ich habe mir vor sehr langer Zeit einmal vorgenommen, keinen Kommentar zu Modefragen abzugeben und bei dem bleibe ich jetzt auch.
Ja, eben, das ist im Fall auch mein erster Gedanke, Philipp. Er ist zwar blau und gut geschnitten, der Anzug. Eigentlich eher ein Anzug für einen FDP-Bundesrat. Aber ich möchte wirklich nichts zur Mode von Politikern sagen, nachdem wir endlich an einem Punkt sind, wo Politikerinnen nicht mehr anhand von ihrem Kleidungsstil beurteilt werden.
Und ich muss sagen, das ist mir recht noch gar nicht aufgefallen, dass er offensichtlich, wie du recherchiert hast, Philipp, immer den gleichen blauen Anzug trägt.
Doch, das fällt also, recht schnell auf.
Dort doch mal achten. Ist nicht wahre Gleichstellung erst dann erreicht, wenn man auch über den Anzug der Männer runterlehrt?
Nein, um bei der Raffaella anzufangen, die wahre Gleichstellung wäre ja erreicht, wenn man auch über die ÖPS der Frauen nicht mehr runterlehrt, oder?
Jo, okay. Genau.
Also komm, wir lassen es sein. Ich zeige einfach allen, schaut mal.
Schwieriges Gefühl, das wir uns da jetzt schon am Anfang reinbekommen.
Absolut heikles Terrain. Schaut euch Bilder an von Albert Trösti. Er hat wirklich Freude an diesem Anzug. Ich würde sagen, wir nennen es Taubenblau oder so. Knutschblau. Einfach, es ist wahnsinnig blau. Es blendet. Schaut euch das mal an. Aber mache Klammer zu und werde jetzt ernsthaft.
Nein, man kann es ja vielleicht schon so interpretieren. Du meinst, er wäre eigentlich ein Krypto-FDPler, in dem er ihre Parteipartnerfarbe immer trägt, Philipp. Ist das vielleicht der Subtext?
Nein, ich sage, er glänzt einfach recht fest. Aber wie gesagt, fertig jetzt. Ernsthaft reden wir jetzt über Stromgesetz. Und Entschuldigung. Also nein, wir machen es die Klammer zu und werden jetzt ernst. Wir reden über das Stromgesetz, nicht mehr über Mode. Im Juni stimmen wir über das ab. Kann mir jemand, vielleicht Fabian, der sich jetzt auch in der ganzen Modefrage total dezent zurückgehalten hat, eine kurze Zusammenfassung geben, über was wir hier abstimmen im Juni?
Ja, ich kann eine sehr kurze Zusammenfassung abgeben, weil es ist auch relativ leicht zusammengefasst. Es ist ein Gesetz, wo im Rahmen, also eigentlich ist es ein Bündel von Gesetzen, zusammengebündelt zum sogenannten Mantelerlass. Und das Ziel von dieser Vorlage ist die Förderung von Solarkraft, Windkraft und Wasserkraft. Also es beinhaltet ein ganzes Bündel an Massnahmen, um die Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen zu fördern. Im Detail wird es dann recht kompliziert, aber mit den Grundzügen ist es eigentlich das und nicht mehr.
Man kann vielleicht noch schnell beim Namen einhaken, den du jetzt gesagt hast, Fabian. Rösti, seine Entourage war im Vorfeld von dem Abstimmungskampf recht besorgt gewesen, weil die Vorlage Mantelerlass heisst und ausdeutscht Gesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Das ist jetzt nicht gerade so ein eingängiger Name. Und darum wird es jetzt Stromgesetz genannt, also so ein bisschen forciert vom Rösti seiner Entourage, damit die Stimmbevölkerung sich genauer etwas darunter vorstellen kann. Und du hast jetzt gesagt, ja, im Detail wird es dann schnell kompliziert. Ich glaube, man muss schon noch schnell ein Detail sagen. Und das ist beispielsweise, dass die Wasserkraft mit 16 ganz konkreten Projekten gefördert werden soll. Also, dass die erleichtert können, gebaut werden. Und auch bei der Windkraft soll es vorwärts gehen. Dort will man Einsprachen erschweren, indem man sogenannte Eignungsgebiete definiert, wo es dann schwieriger soll werden soll, um dagegen Einsprache zu erheben.
Gleichzeitig haben Sie aber auch gesagt, dass die gewissen Gebiete auch mit dem neuen Stromgesetz nicht gebaut werden, auch in Zukunft nicht. Also in gewissen landschaftlich oder biologisch besonders wertvollen Gebieten. Also da legt das Gesetz gleichzeitig auch Grenzen fest, wo eben so erleichterte Bewilligungsverfahren können stattfinden. Das Stromgesetz enthält auch konkrete Ziele, also mit Fristen 2035, 2040, 2050, wo es zum Beispiel drin heisst, dass bis 2040 soll die Winterstromproduktion, wir haben ja vor allem im Winter ein Problem mit dem Strom, im Sommer eigentlich nicht, dass dort wir zum Teil importieren müssen, dass dort mindestens 6 Milliarden Kilowattstunden mehr sollen gebaut werden. Und eben für das sind dann die Massnahmen wichtig, die vorher Fabian und Raffaella erwähnt haben. Eben Solar, Wind und vor allem eben auch Wasserkraft soll das bringen, den Winterstrom, den zusätzlichen.
Zwei Ergänzungen noch zu dem. Das eine, Markus, du hast jetzt das eben erwähnt. Das dünkt mir recht wichtig, weil die Gegnerschaft, also die Gegnerschaft aus umweltschützerischen Kreisen, sich auf das bezieht. Man hat Angst, dass nachher dann die Umwelt verschandelt wird wegen diesen Projekten, die man hier angehen kann. Auch wegen diesen Erleichterungen, die es gibt, gerade zum Beispiel im Windkraftbereich. Aber es ist so, wie du gesagt hast, die Gebiete werden definiert und abgrenzt. Und durch das...
Also Kantone müssen genau, das machen, oder?
Genau, Kantone können das machen. Und durch das bleiben dann eben andere Gebiete auch wirklich geschützt. Also das ist eigentlich, es ist wie ein Ausbau und eine Schutzvorlage gleichzeitig. Und dann vielleicht der letzte Punkt, den wir noch nicht gesagt haben, im Bereich Solar. Es soll eine Solarpflicht geben, aber das ist ein Kompromiss nur für neue Gebäude, die eine Fläche ab 300 Quadratmeter haben.
Wie kommt man auf den Namen Mantlerlass? Auch wenn man es nicht mehr so nennt.
Der Mantel bezieht sich darauf, dass eben mehrere Gesetze unter dem Mantel sind. Also, dass sich all die Änderungen, das ganze Bündel von Änderungen über mehrere Gesetze erstreckt. Und das hat irgendwie müssen zusammengefasst werden in einer Vorlage, in einem Mantelerlass.
Okay.
Oder entstanden ist ja die Vorlage noch unter der Bundesrätin Sommaruga. Also, da sind die ersten Arbeiten gemacht worden. Und die Idee war damals weg, hey, wir haben das Problem. Die Energiewende, die eingeleitet worden ist mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, einem geplanten Ausstieg aus der Kernenergie, die müssen wir beschleunigen. Wir müssen mehr machen. Und dann hat man eine Art angefangen, Massnahmen suchen und bündeln unter einem Gesetzesmantel, wo eben das sollen ermöglichen sollen. Ich glaube, so kann man vielleicht die Genese von diesem Gesetz zusammenfassen.
Du hast gesagt, Markus, am Anfang von diesem Gesetz ist Simonetta Sommaruga gestanden, der Albert Rösti hat das geerbt. Was ist denn jetzt sein Anteil an diesem neuen Stromgesetz? Was hat er noch reingebracht?
Ja, ich glaube, der Albert Rösti hat das Gesetz auf mehreren Ebenen geprägt. Wo das Ganze angefangen hat, war er noch Nationalrat gewesen und unter anderem Präsident vom Wasserwirtschaftsverband. Er hat federführend mitgewirkt bei einem runden Tisch, also bei so einer Runde, wo auch auf Veranlassung von Simonetta Sommaruga zustande gekommen ist und das Ziel hatte, die Umweltverbände einzubinden, also frühzeitigen Kompromiss zu finden. Dann sind dann unter anderem eben die 16 Wasserkraftprojekte, die Raffaella erwähnt hat, quasi ausgehandelt worden, oder? Die haben es dann später in den Mantelerlass eingeschafft. Und wo der Albert Rösti dann Umweltminister und Energieminister geworden ist, hat er im Hintergrund in den parlamentarischen Beratungen dafür gesorgt, dass alle Seiten ein bisschen Abstrich machen müssen. Also, dass die Linken zum Beispiel haben müssen verzichten auf die umfassende Solarpflicht bei Neubauten, die sie gerne gehabt hätten. Die Bürgerlichen haben Kompromisse müssen machen bei der Restwassermenge. Also, er hat sehr stark darauf hingewirkt, dass, ja, er hat es, glaube ich, mal so als mittlere Zufriedenheit oder mittlere Unzufriedenheit bezeichnet, dass alle die Vorlage und sich auch die Zähne knirschend am Ende können unterstützen. Man muss sagen, er war im Parlament auch erfolgreich damit. Das haben dann alle Fraktionen, auch seine eigene, die Vorlage zuletzt mehrheitlich unterstützt. Sein Ziel ist es gewesen, also mal bei der Rösti, sein Ziel ist es gewesen, zu verhindern, dass irgendjemand das Referendum ergreift. Man muss sagen, er ist sehr nah an das Ziel hergekommen. Leider, also zu seinem Pech, aus seiner Sicht, leider hat es dann aber doch ein paar kleinere Umweltverbände gegeben, die den Kompromiss nicht mitgetragen haben von dem runden Tisch und das Referendum ergriffen haben. Ja, und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, oder? Jetzt sicher die möglicherweise folgerichtige Entwicklung haben wir jetzt Ende März gesehen, wo die SVP an der Delegiertenversammlung die Nein-Parole zu dem Mantelerlass beschlossen hat, also ihren eigenen Energieminister desavouiert haben. Und jetzt haben wir da die leicht kuriose Allianz zwischen der SVP und ein paar kleineren Umweltverbänden, die gegen das Gesetz antreten.
Man muss wirklich betonen, es sind wirklich kleinere Umweltverbände. Die grossen Verbände wie Pro Natura, WWF, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz sind für das Gesetz, zum Teil auch zähneknirschend. Die grösste Organisation, die dagegen ist, ist die Fondation Weber, oder wie die genau heute heisst, also die Organisation, die seinerzeit von Franz Weber gegründet worden ist und heute von seiner Tochter geführt wird. Und dann gibt es noch so einen Windkraftgegner, der von einem 27-jährigen Mann angeführt wird, die Freie Landschaft Schweiz. Also es sind wirklich eigentlich auch da kleine Organisationen, wo sie jetzt geschafft haben, dass die grösste Partei, die am Anfang nicht im Referendum dabei war, jetzt ihr Referendum, das ganz klar von Landschaftsschützerseite, eher von grüner Seite kommt, von tendenziell vielleicht sogar linker Seite kommt, wo jetzt von der grössten Rechtspartei unterstützt wird. Also es ist da schon eine Art unheilige Allianz, wo eine Art wie die kleinen Öko-Grüppli sind wie der Schwanz, der jetzt mit dem grossen Hund, nämlich mit der SVP, ein bisschen weit wedelt, wenn man die Genese zumindest historisch von dem Referendum anschaut.
Ich weiss übrigens gar nicht, ob der Begriff unheilige Allianz in dem Fall so passend ist. Unheilige Allianz sagt man ja eigentlich, wenn zwei verschiedene Gruppierungen aus komplett unterschiedlichen Motiven die gleiche Vorlage bekämpfen. Und wenn man jetzt schaut, wie auf SVP-Seite argumentiert wird, dann sind das eben zu einem guten Teil auch landschaftsschützerische Argumente. Also Magdalena Martullo-Blocher, die Tochter des Vaters und sehr einflussreiche Person in der SVP, die hat auch davon gewarnt, dass da die Schweizer Landschaft verschandelt werde mit Windräder. Also in dem Sinn würde ich eher von einer widernatürlichen Allianz sprechen und nicht unbedingt von einer unheiligen, weil Motiv, zumindest die vordergründig präsentierten Motiv, die decken sich zum Teil. Im Hintergrund spielen dann natürlich auch andere Sachen mit. Die SVP, die ganz massiv auf das Revival von Atomkraft setzt. Und sagen wir mal, die erneuerbaren Energien, die jetzt ja gefördert werden sollen, mit dem Mantelerlass per se schon skeptisch gegenübersteht, das spielt natürlich auch mit rein.
Ja, man kann es, wie du sagst, Fabian, als vielleicht Umwelt- und Heimatschutzallianz bezeichnen. Seitens der SVP ist es so der Wunsch nach einer Ballenberg-Schweiz, die erhalten bleibt. Und man darf aber auch die Fondation Franz Weber nicht unterschätzen. Ich erinnere an die Zweitwohnungsinitiative, die sie erfolgreich durchgebracht haben. Aber ich möchte gerne noch kurz bei der Relevanz bleiben, die das Gesetz für den Albert Rösti, für den SVP-Bundesrat hat. Und da muss man schon sagen, es ist für ihn eine Prestigevorlage. Man kann die Bedeutung für ihn als Person, als Politiker und als Bundesrat gar nicht unterschätzen. Vor einem Jahr haben wir ja über das Klimaschutzgesetz abgestimmt, wo der Rösti als Bundesrat zwar verantwortet hat, aber als Parlamentarier hat das noch bekämpft gehabt. Dort ist er in einen dummen Rang hineingekommen. Da hat er ja als Parlamentarier sogar beantragt, dass man das Referendum gegen das soll ergreifen, wo er nachher dann hat müssen in der Bevölkerung durchbringen. Und hinter dem Stromgesetz steht er aber voll und ganz. Es ist kein Unterschied zwischen dem Mensch Rösti und dem Bundesrat Rösti. Und gleich ist aber die Situation, dass er in beiden Fällen seine Partei gegen sich hatte. Für ihn ist die Wasserkraft extrem wichtig. Er ist ja damals, als er noch Parlamentarier war, immer so ein bisschen dafür kritisiert worden, dass er so viel Lobbymandat hat. Und davon ist eins die Wasserkraft gewesen, also der oberste Wasserkraft-Lobbyist im Bundeshaus. Und als ich ihn mal gefragt habe, was denn in der Priorisierung von all diesen Mandaten, was ihm am wichtigsten ist, hat er ohne zu überlegen sofort wie aus der Pistole geschossen gesagt, Wasserkraft. Also das ist für ihn wirklich wichtig.
Wichtig,
als
er ist ja übrigens eben auch Öllobbyist.
Genau. Ja, also eben genau. Aber das ist in der Abwägung von diesen unterschiedlichen Interessen ist die Wasserkraft für ihn erklärtermaßen am wichtigsten gewesen.
Und es ist auch ein Rückgrat von der Schweizer Stromversorgung. Es ist eine inländische Produktion. Es ist auch eine umweltfreundliche Produktion. Er ist da wirklich überzeugt davon, von dem, oder? Und ja.
Für ihn ist eben auch die Relevanz dieser Vorlage gegeben, weil er wirklich sehr intensiv davon warnt, dass man in eine Strommangellage hineinlaufen könnte. Auch das habe ich ihn gefragt. Er steht ja jetzt eben in einem super Abstimmungsjahr. Er hat mehrere gewichtige Vorlagen, die er durchbringen muss. Jetzt reden wir über den Mantelerlass im Juni. Nachher kommt die Biodiversitätsinitiative und der Autobahnausbau dann im Herbst. Im Spätherbst. Und auch das habe ich ihn gefragt, was für ihn eigentlich am wichtigsten ist oder wo er am meisten Respekt davor hat. Und dann hat er klar gesagt, das ist der Mantelerlass. Und das war natürlich noch gewesen, bevor seine eigene Partei sich entschieden hat, gegen ihn anzutreten.
Ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Die Vorlage, er hat ja verschiedene Dossiers, er ist auch noch Verkehrsmedienminister und so, aber als Energieminister, was in der heutigen Lage wahrscheinlich sein wichtigstes Dossier ist, ist die Vorlage, ich behaupte, bisher sowieso, aber auch auf mehrere Jahre raus, die mit Abstand entscheidende Vorlage. Und ich habe schon Zitate von SVP-Politikern jetzt gelesen in den Medien, die sagen, ja, der Rösti muss für das ja sein, weil er ist Bundesrat. Wenn er nicht Bundesrat wäre, würde er das sicher auch ablehnen. Das habe ich eine Zeit lang auch gemeint, dass der Rösti vielleicht sogar insgeheim ein Interesse hat, dass das scheitert, weil das dann würde den Weg ebnen, zum schneller AKW bauen. Und ganz, also da sind wir ganz klar, ich bin überzeugt, der Rösti finde auch, es braucht in der Zukunft neue AKW, ja, aber der Herr Rösti, und zu dem Eindruck bin ich gelangt, nachdem ich ihn zu einem langen Podiumsgespräch in Bern das letzte Jahr habe können befragen, und du hast ihn, glaube ich, kürzlich auch auf einem Podium gehabt, Raffaella, nach dem Gespräch habe ich ganz klar, bin ich zum Schluss gekommen, der Rösti will das Gesetz unbedingt, und zwar aus folgendem Grund. Er weiß genau, AKW, okay, da ist er dafür, dass man irgendwann die wieder baut, aber er weiß ganz genau, wenn überhaupt, bis ein neues Schweizer AKW ans Netz geht, ist er wahrscheinlich nicht mehr Bundesrat und sicher nicht mehr Energieminister. Wenn er kurzfristig eine Lösung will, muss er es anders machen als mit Atomstrom, und er sieht das Problem bei der Sicherheit, und die Lösung, die auf dem Tisch liegt, ist die. Und wenn die scheitert, gibt es kurzfristig eigentlich nur noch fossile Alternativen, nämlich mehr Gaskraftwerk. Und ich glaube, der Rösti ist so fest öko, dass er das nicht will. Und darum ist das für ihn sicher nicht ein Traum und eine perfekte Vorlage. Wenn er die ganz allein hätte können bauen, hätte er sie sicher in mehreren Punkten anders gemacht. Aber ich glaube, er ist auch überzeugt. Den Eindruck habe ich bekommen nach dem stündigen Gespräch. Er ist wirklich zutiefst überzeugt, wir brauchen die Vorlage jetzt. Und ein Nein ist auf jeden Fall schlechter als auch alle Mängel, die diese Vorlage mag haben. Ich weiss nicht, Raffaella, hast du einen anderen Eindruck von ihm bekommen in diesen Gesprächen?
Nein, ganz genau gleich. Also für ihn ist es wirklich die Gefahr, weil die Nachfrage nach Strom ja noch viel höher wird werden mit der Dekarbonisierung, dass wir nachher in eine Mangellage reinlaufen, die ist für ihn real, und das möchte er der Schweiz nicht zumuten.
Fabian, bist du auch Kaffee trinken mit dem Rösti?
Wo ich im Bundeshaus noch stationiert war, ist das vorgekommen.
Ich meine, es ist schon die Frage, warum du heute hier mitmachst, wenn man jetzt gehört, was drauf fehlt.
Ja, also hoffentlich reden wir etwa die mit den Verantwortungsträgern. Wir würden unseren Job recht schlecht machen.
Blöde Witz gewesen. Nein, Fabian, du hast etwas sagen, Entschuldigung.
Ja, nein, es gibt einen Punkt, oder, den haben wir jetzt ja noch nicht angesprochen. Oder? Wir haben, das hat der Markus einleitend gesagt, die Energiestrategie, über die wir 2017 abgestimmt haben, wo, sage ich jetzt mal, ein Teil vom Problem in Anführungszeichen insofern verursacht hat, als sie eben den Ausstieg aus der Atomkraft vorgesehen. Aber dann haben wir natürlich noch die ganzen geopolitischen Verwerfungen, oder? Und auch wenn wir es vielleicht schon fast vergessen haben, aber wir haben im vorletzten Winter eine angespannte Lage gehabt. Also nicht nur wir hier in der Schweiz, sondern ganz Europa hat Angst gehabt, dass es nicht mehr langt mit dem Strom. Strom aufgrund des Ukraine-Krieges, aufgrund von diesen Rohstofflieferungen aus Russland, die versiegt sind. Die Situation ist alles andere als ausgestanden und so eine Mangellage kann sich auch wirklich wieder verschärfen in den Folgejahren. Und das kommt wie noch verschärfend obendrauf. Der Albert Rösti will wirklich der Mister Energie sein. Das hat er auch bei seinem Amtsantritt ganz klar so deklariert. Das ist seine alleroberste Priorität. Und wenn er da verlieren, wenn er die Abstimmung jetzt verlieren, also das wäre schon eine ganz herbe Niederlage in einem Bereich, wo er selber zu seiner absoluten Top-Priorität erklärt hat.
Was du jetzt sagst, Fabian, macht auch den Widerstand von der SVP besonders kurios, weil die Abhängigkeit von Importstrom wird bei einem Nein so viel grösser werden auf absehbare Zeit. Also ausgerechnet die Partei, die findet, wir müssen schauen, dass wir möglichst autark sind, unabhängig vom Ausland, in ihrer Strategie letztlich darauf setzt, also wenn sie jetzt Nein sagt, dass wir mehr Strom importieren müssen, das finde ich argumentativ eine relativ spezielle Pirouette.
Wobei das mit der Autarkie oder ist immer schon ein bisschen eine merkwürdige Sache gewesen, wenn es namentlich um die Atomkraft geht, oder? Weil da stellen wir zwar den Strom als solchen in der Schweiz her, in unseren AKWs, aber der Rohstoff oder das Uran, da sind wir auch auf ausländische und zumindest in der Vergangenheit auch namentlich auf russische Quellen angewiesen gewesen. Eben, das ist immer so ein bisschen ein Kuriosum gewesen mit der Energieautarkie. Da hat die SVP, da habe ich da die Position nie so ganz richtig durchschaut.
Ich würde gerne ein bisschen über den Widerstand von der SVP reden. Im Parlament, wo die Vorlage beraten worden ist, ist die ja noch nicht so ausgeprägt gewesen, oder?
Also im Parlament hat es nur 19 Gegenstimmen gegeben, 19 von 246 Parlamentariern. Und nur im Nationalrat hat es Gegenstimmen gegeben, im Ständerat keine. Und die sind, jetzt bin ich im Fall nicht ganz sicher, ob alle aus der SVP gekommen sind oder ob es noch aus anderen Fraktionen vereinzelte gehabt. Auf jeden Fall hat also auch von der SVP-Fraktion höchstens ein Drittel Nein gestimmt und der Rest hat Ja gestimmt oder sich enthalten. Und trotzdem sagt die Partei jetzt Nein. Und das ist wirklich, finde ich, ziemlich krass. Es gibt heute auch Leute, die Nein sagen, zum Beispiel Nationalrätin Sandra Solberger aus dem Baselbiet, Philipp, wo da einfach gekehrt hat, wo sagt, sie sei gescheiter geworden. Und gescheiter geworden ist sie und andere vor allem, weil Magdalena Martullo-Blocher das sagt, man dürfe das nicht annehmen. Und es ist wirklich ein recht ein krasser Fall, wie eine Politikerin es geschafft hat, die Partei, die vorher sicher nicht mit Begeisterung dafür war, aber so mindestens mit halber Überzeugung, wie die jetzt als ganze Partei grossmehrheitlich ins Nein treibt hat. Das ist wirklich Magdalena Martullo gewesen, wo das durch die S-Parteigremien durch in den letzten Monaten oder Wochen angebracht hat. Jetzt am Schluss eine Delegiertenversammlung, die dann mehrheitlich Nein gesagt hat, obwohl der Rösti im Saal war. Und ich sage noch, eine lange Zeit hat man das Gefühl gehabt, bei der Martullo Blocher, sie sei zwar erfolgreiche Unternehmerin, und so, aber politisch kommen sie halt schon noch nicht am Vater ran und so. Aber da, das ist, würde ich behaupten, bis jetzt ihren grössten politischen Coup, kann man vielleicht sagen, dass sie die Partei gegen den eigenen Bundesrat wirklich mit einem Hosenlupf-Manöver, mit viel Druck gekehrt hat eigentlich.
Zumal mit relativ unspezifischen Argumenten. Also sie sagt ja, sie fände den Mantelerlass oder eben das Stromgesetz, wie sie jetzt heisst, ein Beschiss, Zitat Ende. Und zwar ein Beschiss darum, weil die Vorlage zu wenig Strom bringe, aber hohe Kosten, die nachher schlussendlich die Stromkonsumenten zahlen müssen. Zur Erinnerung, auch das hat die SVP schon mehrfach an der Urne erfolgreich durchgebracht, das Argument, eben, es kommt uns dann einfach teurer. Sie argumentiert auch noch zum Beispiel mit der Gemeindeautonomie, die eingeschränkt sei im Fall von Projekten in Gebieten, die ein Kanton eigentlich ausgeschieden habe, als Option. Und ich glaube aber, nebst denen aus meiner Sicht eher vage Argument, also eben sie geht argumentativ nicht stark in die Tiefe von der Vorlage, liegt dem Ganzen einfach so eine grundsätzliche Skepsis den erneuerbaren Energien gegenüber zugrund und eine starke Befürwortung, was der Fabian vorher gesagt hat, von AKW. Der Widerspruch ist aber auch, dass AKW und das geht in das hinein, was wir vorher schon gesagt haben, ja nicht auf die Schnelle jetzt könnte einfach gebaut werden. Also das dauert Jahrzehnte und dann muss man noch Investoren finden, die bereit sind, das Geld für das zu investieren. Und das ist eine unsichere Option, aber wenn man natürlich den Mantelerlass an der Urne würde ablehnen, würde der Druck sehr schnell sehr viel grösser werden, zum vorwärts zu machen bei der Ermöglichung des Neubau von AKW.
Ich glaube, auch wenn sie beschissen haben, meint sie genau das. Sie versucht, durch die Ablehnung von dem wieder Druck im Kessel zu erhöhen und in der Hoffnung, dass sich dann eben der Neubau von AKW beschleunigt. Aber wir müssen einfach sagen, oder? Im Moment haben wir ein Gesetz, das einen Neubau verbietet. Es braucht wieder Volksabstimmungen, es braucht die Planbewilligungsverfahren, oder? Es ist eine recht hohe Wette, wo Leute wie Martullo Blocher eingehen, dass sie sagen, wenn wir das jetzt ablehnen, können wir schneller AKW, weil dann einfach der Leidensdruck so fest steigt. Also ich habe einfach noch Kaiserauge erlebt in der Schweiz. Das ist ein Bauprojekt, das angefangen hat damals und wo man am Schluss hat müssen, den Bau abbrechen musste, weil der Widerstand aus der Bevölkerung so gross war. Und es ist schon eine gewisse Ironie, dass der Vater von Martullo Blocher damals noch als Nationalrat eine von den entscheidenden Figuren war, wo da eine Art wie geholfen hat, Notbremse zu ziehen, weil sie einfach wie gemerkt haben, dass das bringt es nicht mehr. Oder? Und das zeigt auch ein bisschen, wie hohe Hürden möglicherweise da an einem möglichen neuen AKW noch bevorstehen. Und darum sage ich, ist es eine recht hohe Wette, auch wo Leute wie Frau Martullo Blocher eingehen.
Wir haben ja schon oft darüber geredet im Politbüro und ich glaube, Raffaella, du hast es auch schon geschrieben im Kommentar, dass die SVP sehr ein gutes Gespür hat für Stimmungen in der Bevölkerung. Und ich habe das Gefühl, das spielt da jetzt eben bei dem Nein zu dem Mantelerlass auch mit. Wir haben es jetzt diverse Mal in den letzten Monaten erlebt, dass Gemeindeversammlungen Nein gesagt haben zu alpinen Solarkraftanlagen. Also das hat jetzt nichts direkt mit dem Mantelerlass zu tun. Das sind zum Teil Anlagen, die im Rahmen von einem anderen Gesetzesprojekt, dem sogenannten Solarexpress, wo schon geltet, aufgeleist worden sind. Und dann hat die Bevölkerung im entscheidenden Moment Nein gesagt. Also da gibt es offensichtlich ein Unbehagen mit den Dörfern draussen, in diesen designierten Standortgemeinden gegenüber so Projekten. Und ich habe das Gefühl, das Gespür für das Unbehagen, das spielt da wie mit jetzt bei dem Mantelerlass, wo ja effektiv das erleichtern will, oder der Bau von so Projekten, von so Infrastrukturprojekten in allen Lagen.
Markus, wie hast du Kaiseraugst erlebt? Ich überlege mir nur, ob ich noch einen Alterswitz machen.
Nein, ich bin da schon noch recht jung gewesen, aber einfach so die Diskussionen so aus der Kindheit, so die Besetzung von der, das habe ich noch so dumpf im Hinterkopf, so präsent. Und eben, ich sage mit dem einfach, oder? Es ist nicht ein Selbstläufer in der Schweiz mit all diesen Rekursen und Einsprachemöglichkeiten. Und dann, ich meine, wir sehen ja die Widerstände, auch wenn es um die Endlagerstätte für nukleare Abfälle geht und so. Es ist einfach nicht ganz so einfach. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, in Finnland 1000 Kilometer von der nächsten grösseren Stadt entfernt das AKW anzustellen als in der Schweiz. Das will ich eigentlich mit dem sagen. Und darum eben, ist es schon interessant, kurzfristig würde Nein garantiert die Auslandabhängigkeit erhöhen von der Schweiz. Das, glaube ich, kann man, ohne dass man sich politisch jetzt irgendwie da einseitig äußert, festhalten. Und das ist auch eines der zentralen Argumente, die der Rösti vorbringt.
Der hat recht schön etabliert, dass dem Albert Rösti die Vorlage ziemlich wichtig ist. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen allgemeiner werden. Man hat ja das Gefühl, wenn man ihm zuschaut, in seinem blauen Anzug, wie er durch die Welt geht, durch Bern, wie er mit den Leuten redet, dass da so ein bisschen wie so ein neuer Volksbundesrat am Entstehen ist, am Werden ist. So eine sehr gemögige, sehr nahe, volksnahe Figur, die auch über seine Partei raus wie kann Beziehungen knüpfen. Wie wichtig ist jetzt die Abstimmung für die Entwicklung? Oder anders gefragt, geht das alles in die Hose, wenn es jetzt so ein Nein gibt?
Also zuerst vielleicht kann man konstatieren, was du gesagt hast, Philipp. Es stimmt, er kommt gut an. Also wir haben ja zum Beispiel auch die Umfrage, die die Beliebtheit der Bundesräte misst. Und dort ist er hinter dem Beat Jans, dem SP-Bundesrat, der zweitbeliebteste Bundesrat. Er kommt einfach trotzdem nur auf ein Vieri genügend. Mhm. Die anderen sind alle ungenügend.
Zusammen geht es besser, sage ich dir noch.
Zusammen geht es besser. Und eben, also, okay.
Du hast mir gesagt, wir müssen es M noch ein bisschen
mehr zusammen, finden. Zusammen geht es besser.
Genau. Entschuldigung.
Nur damit du deinen eigenen Dialekt korrekt aussprichst.
Also. Wie gesagt, also,
er ist Basel-Stadt, ist nicht okay, ganz okay. Das Gleiche. Genau.
Anderes Thema.
Eben, wie ich gesagt habe, er kommt gut an. Er ist sympathisch, freundlich, bescheiden, bodenständig. Das sind ja alles Attribute, die in der Schweiz gut ankommen. Und man hat auch den Eindruck, also das war er schon immer gewesen. Diese Eigenschaft hat er ja schon immer gehabt. Aber man hat den Eindruck, dass jetzt diese Rolle als Bundesrat dem besser gerecht wird als die Rolle als SVP-Präsident, wo er ja amigo hat müssen als Wadenbeisser agieren. Das hat wie ein bisschen schlechter zu ihm passt. Und wenn du jetzt fragst, wird ihn das schwächen? Ist, glaube ich, deine Frage. Mhm. Dann ist einfach die Frage, so ein bisschen, in welchem Kreis und wie nachhaltig. Also wenn es ein Nein geben sollte, wäre das, wie wir vorher hergeleitet haben, tatsächlich eine krasse Ohrfeige. In den eigenen Reihen, also bei der SVP, wäre das sicher vorübergehend schwierig. In der breiten Bevölkerung habe ich aber das Gefühl, eher nicht, weil es beweist ja eigentlich im Gegenteil seine Parteiunabhängigkeit, dass er jetzt hier gegen seine Partei antritt, sondern im Subtext im Wohl vom Land, oder? Also dass er wie nicht die parteipolitischen Erwägungen über das stellt, was das Gremium Bundesrat als richtig für das Land sieht. Und darum glaube ich, es würde ihn nicht nachhaltig schwächen, wenn es ein Nein gäbe, zumal eben auch in der SVP, ja nachher im Spätherbst, wie ich gesagt habe, wo es dann um den Ausbau der Autobahnen geht, dort werden sie wieder auf Linie von ihrem Bundesrat sein.
Ich würde nicht sagen, dass die Bundesratschaft Rösti am Ende wäre. Es wäre aber schon eine heftige Niederlage. Sie geht über die Niederlage raus, die Elisabeth Baumschneider bei der AHV-Abstimmung erlebt hat. Weil dort war es eine Volksinitiative, die von aussen kam, wo Baumschneider einfach die ablehnende Haltung von Bundesrat und Parlament vertreten und dem verloren hat. Aber da vertritt der Rösti eine Regierungsvorlage, die von ihm selber, würde ich sagen, mindestens zur Hälfte stark mitgeprägt worden ist. Es wäre also wie ein eigenes Projekt, das er verliert. Und ich glaube schon, es würde im Nimbus, dass er einer der Mehrheitsmacher in der Regierung ist, dass er einer, der zusammen vielleicht mit Karin Keller-Sutter und einem, zwei weiteren Bundesratsmitgliedern, die sind, die da wirklich Mehrheiten machen, würde es schaden. Und zwar einfach ein bisschen auch darum, dass man merken würde, der Rösti ist ein bisschen als Bundesrat nicht mehr so satisfaktionsfähig, würde ich das mal sagen. Und zwar einfach, dass man merkt, wenn wir den Kompromiss mit dem Rösti machen, in einem Dossier, auch in anderen Dossiers, ist es nicht sicher, dass seine Partei ihm folgt. Weil wir dürfen da, es gibt ein interessantes Detail in dem Dossier, das nämlich, eigentlich ist in der Vorlage mal noch zur Diskussion gestanden, ob man noch eine Solarpflicht für Neubauten sollte einfügen sollte. Dass also jeder, der ein neues Haus baut, muss auch neue Solarzellen aufs Dach tun und quasi so eigentlich die eigene Stromversorgung von dem neuen Haus wie selber ein bisschen sicherstellen. Und der Rösti hat das massiv bekämpft. Einerseits, glaube ich, aus Überzeugung, weil er einfach sagt, Eingriff in die Eigentumsfreiheit und so weiter. Aber auch, weil er gewusst hat, wenn das drin ist, dann habe ich meine Partei sowieso verloren. Und so hat er, glaube ich, auch der anderen Parteien gesagt, das müsst ihr rausnehmen, sonst ist die SVP dagegen. Und man hat es rausgenommen. Und was passiert jetzt? Die SVP ist trotzdem dagegen, oder? Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein bisschen ein Problem, dass auch letztlich verliert er, wenn er das verliert. Also ich eben, wie gesagt, er ist nicht am Ende, oder? Und wird nie mehr etwas durchbringen, das sage ich überhaupt nicht. Aber es schränkt seine Macht und seinen Einfluss ein bisschen ein, würde ich sagen, auch in anderen Geschäften.
Ich glaube, man kann die Abstimmung von Bedeutung her ein bisschen vergleichen mit der Abstimmung über das grosse Altersvorsorge-Reformprojekt, wo der Alain Berset aufgeleistet hat und über das wir im Jahr 2017 abgestimmt haben. Eine grosse Reform, wo die AHV und die zweite Säule in einem hätte reformieren wollen. Es war ein Husarenstück von Berset, das sehr, sehr knapp durchs Parlament gebracht hat. Wäre die Abstimmung zu seinen Gunsten ausgegangen, bin ich mir ziemlich sicher, wäre so quasi das Vermächtnis von Berse ganz anders. Also wir würden heute anders über den Bundesrat reden, als wir das tun. Er wäre der gewesen, der nach jahrelanger Blockaden und jahrelangem Stillstand endlich einmal einen richtig grossen Durchbruch geschafft hätte. Und das ist ihm nicht gelungen. Und ich habe den Eindruck, es könnte dann in dem ganzen Energiedossier am Rösti ein bisschen ein ähnliches Schicksal blühen, wenn er jetzt hier verlieren sollte. Oder? Es droht dann wieder eine sehr lange Blockade, es droht Stillstand. Und er wäre dann einfach so der Minister, unter dem nichts richtig vorwärts geht, wo nicht in der Lage ist, so in den ganz entscheidenden grossen Moment wirklich einen Durchbruch zu erzielen.
Könnte man noch eine allgemeine Einschätzung von ihm geben? Er ist jetzt seit 15 Monaten, glaube ich, gesagt, im Kopf im Bundesrat. Er ist schon jetzt von seiner ersten richtig grossen Herausforderung. Jetzt abgesehen von diesem Stromgesetz, wie macht er sich so?
Ja, er hat bis jetzt eigentlich sehr einen guten Lauf gehabt, muss man sagen, oder? Er hat die schwierige Abstimmung zum Klimagesetz gewonnen, auch gegen den Widerstand von seiner Partei, damals noch so ein bisschen halbherzig, eben weil jetzt Mitglied Bundesrat. Er hat ein paar spektakuläre Entscheide gefällt, die ihm in eigenen Kreisen viel Gutwill eingebracht haben, also namentlich auch der Entscheid, dass man den Wolflichter abschiessen kann, etwas, das so die bürgerlichen und ländlichen Regionen schon lange wollen. Der Rösti kommt, macht's. Die sind zufrieden. Er hat sich den Ruf erworben, eben ein zupackender Bundesrat zu sein, der Probleme angeht, mit offenem Visier, der auch pragmatische Lösungen findet, der auch kompromissfähig ist, siehe da, Mantel erlassen. Also das war der Lauf, den er bis jetzt hatte. Er hat ja gleichzeitig mit Elisabeth Bohm-Schneider angefangen, währenddem ihre so die grossen Sachen eher abverheht sind, Stichwort Asylcontainer, ist er bis jetzt eigentlich ein bisschen von Erfolg zu Erfolg gesegelt. Und darum ist das jetzt wirklich sein erster grosser, heftiger, schwerer Rückschlag, wenn er das verliert.
Grundsätzlich gesagt, dossierübergreifend, wenn du fragst, Philipp, dann kann man sicher sagen, dass er ein Politmechaniker ist, dass er das sehr gut versteht, wie man Mehrheiten schafft, wie man Geschäft prägt und wie man selber auch als Bundesrat, also der Wechsel ist ihm eigentlich nahtlos gelungen vom Parlamentarier zum Bundesrat, wie man auch als Bundesrat Akzent setzt. Das hat er ja in seinem ersten Amtsjahr jetzt gemacht. Er zeigt einen ausgeprägten Gestaltungswille aus meiner Sicht. Und er packt an, auch umstrittene Dossier. Der Markus hat es vorher gesagt, Stichwort Wolfsjagd. Und in dem unterscheidet er sich auch ein bisschen von seiner Vorgängerin. Er kennt weniger Tabus. Also er ist zum Beispiel für den Ausbau oder treibt den Ausbau von Autobahnen voran und Investitionen in Bahninfrastruktur.
Er ist von der SVP.
Ja, also da finde ja, ich jetzt auch gerne widersprechen. Also,
könnte ich vielleicht noch kurz einen Satz fertig sagen? Was ich sagen wollte, ist logisch, er hat eine andere parteipolitische Prägung als seine Vorgängerin. Das kann man nie außer Acht lassen. Aber was ich wollte sagen ist, er geht jetzt nicht hin und baut nur Autobahnen aus, sondern er investiert gleichzeitig auch in Bahninfrastruktur. Das ist für ihn nicht etwas, was er jetzt zum Beispiel gefunden hat, ja, das fahren wir total runter. Er, eben wie wir jetzt lange diskutiert haben, fördert die Erneuerbaren und ist atomfreundlich. Beides gleichzeitig. Das ist so ein bisschen das, was ich wollte sagen mit den weniger Tabus. Aber du kannst mir jetzt trotzdem gerne noch widersprechen, Markus.
Wenn ich müsste jetzt sein Wirken so in diesen ersten bald anderthalb Jahren beurteilen, würde ich sagen, er möchte auch wirklich so ein bisschen der Mister Infrastruktur sein. Oder? Also egal, um was es geht, ob Verkehr oder eben Energie, sein Credo ist so ein bisschen, er baut Infrastrukturen. Und was ihn weniger interessiert, ist so ein bisschen das, wie soll ich sagen, so ein bisschen feinstofflicher, so Biodiversität und so, das ist für ihn so nice to have, Kram, so höchstens Landwirtschaft noch behindert. Und da dunkt es mich vielleicht auch so die politische Akzentverschiebung am ehesten spürbar von Simonetta Sommaruga hin zu ihm.
Was auch interessant ist, ist, wie proaktiv er vorgeht. Also wie er zum Beispiel jetzt bei der Senkung von der Radio- und TV-Abgabe hat er eigentlich wieder Debatten zur Halbierungsinitiative, die ja noch ansteht, hat er schon vorgegriffen, indem er auf Verordnungsstufe die Gebühren senken will. Und Das Gleiche auch bei den Blackout-Initiativen. Also zur Erinnerung, dort soll es ja darum gehen, ist jetzt eingereicht worden, dass Kernenergie wieder möglich sein soll. Was wir ja, wie der Fabian vorher gesagt hat, 2017 darüber abgestimmt haben, dass man das, dass die Bevölkerung das nicht mehr will. Ich bin ziemlich überzeugt, dass da ein konkreter Plan für einen Gegenvorschlag in Ausarbeitung ist. Das Gleiche eben, was der Markus vorher gesagt hat mit der Wolfsjagd, auch dort hat er ein abgekürztes Verfahren gewählt, ohne ordentliche Vernehmlassung. Er hat dort auch, das ist ja dann auch kritisiert worden aus tierschützerischen Kreisen, dass er sich eigentlich über die Empfehlung von seinen Experten im Departement hinweggesetzt hat, was die Grösse vom Wolfsbestand betrifft. Also er hat gefunden, es ist in Ordnung, wenn man von 31 auf 12 Rudel runtergeht, und seine Experten haben gefunden, nein, es müssten schon noch 20 Rudel sein. So. Und das finde ich, das charakterisiert seinen Politstil auch recht stark, dass er wie wirklich vorangeht, noch bevor die Debatte schon voll lanciert ist.
Markus, du bist so still.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn da meine Vorrednerin und mein Vorredner alles so hervorragend analysieren.
Man hat das Gefühl, er macht es einfach auch gern, oder? Das ist ja nicht, das kann man nicht von allen Bundesräten behaupten.
Das ist tatsächlich so. Er macht es wirklich gern. Und ich glaube auch, seine Volksnähe ist irgendwie nicht gespielt. Er ist gern unter Leuten, er gibt sich nahbar, er lässt auch irgendwie Gefühle und Emotionen zeigt er. Und ich glaube, das macht eben auch seine Popularität aus. Aber ich glaube eben trotzdem, dass der Honeymoon ein bisschen weit ein bisschen vorbei ist. Es wird jetzt daran schwieriger für ihn, nicht nur beim Energiegesetz, sondern eben auch bei der ganzen SRG-Thematik. Dort hat ja jetzt gerade das, was du vorhin skizziert hast, so der proaktive Versuch, das SRG-Thema auch mal quasi von Seiten Bundesrat ein bisschen zu regeln, mit einer Gebührenkürzung, einer moderaten Gebührenkürzung, ist ja jetzt von einer Parlamentskommission einstimmig eine Art wie, haben die sich dagegen ausgesprochen, also von links bis rechts, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Es ist recht ein spezieller Entscheid. Und das zeigt auch, die ganze Diskussion um die SRG wird für ihn schwierig werden. Auch die ganze Diskussion um das kommende, möglicherweise kommende Abkommen mit der EU wird für ihn schwierig werden. Da hat er sich bis jetzt sehr gut können drucken. Man weiss auch nicht genau, was er im Bundesrat in diesem Dossier für eine Rolle gespielt hat. Es ist da wenig publik geworden. Ist er irgendwie zähneknirschend für den Ansatz oder hofft er insgeheim, dass die Vorlage scheitert? Also der Guy Pamela, die Prognose wage ich, wird wohl nicht mehr im Bundesrat sein, wenn das einmal vor das Volk kommt, die Vorlage. Aber der Rösti wird wahrscheinlich noch sein. Und auch das wird für ihn eine schwierige Geschichte werden, falls es je zu einer Volksabstimmung kommt, er als Mitglied von der Regierung.
Fabian, wir haben gar keinen historischen Exkurs in diesem Politbüro. An wen du dich erinnern heute, wenn du in die Vergangenheit zurückschaust von den früheren Bundesräten?
Nein, finde ich nicht so leicht zu beantworten. Also für mich ist er schon sehr ein typischer Repräsentant vor Berner SVP. Also eben so geschmeidig, wie er sich in dem Bundeshaus bewegt, wie er da das macht mit der Verwaltung und der ganzen Allianzen im Parlament. Also auch mit seinem ganzen Curriculum, oder? Er ist ja ein Mensch, der in den Verwaltungen und in den Verbänden aufgestiegen ist. Typisch staatstragende Berner SVP. Es ist noch schwierig, da ein historisches Vorbild unter den Bundesräten zu benennen, oder? Wir haben natürlich so Figuren gehabt, wie der Rudi Minger und der Adolf Ogi, wo, finde ich, wo es dann doch einen entscheidenden Unterschied gibt zum Albert Rösti, oder? Er ist Akademiker, ein Studierter, wie man innerhalb von SVP würde sagen. Der Minger ist Bauer gewesen, der Ogi ist ebenfalls nicht Akademiker gewesen, oder? Also er ist in dem Sinne jetzt nicht, ja, ich weiß nicht, vorher ist, glaube ich, mal der Ausdruck Volksbundesrat gefallen, oder? Also er gehört so von seiner ganzen Wesenheit her schon zu einer Bildungselite. Aber also die Inkarnation vor staatsnahen Berner SVP, das ist er eben trotz allem doch aus meiner Sicht.
Wahrscheinlich darf der Ogi noch einen Anzug mehr gehabt.
Ja. Du meinst, wir könnten jetzt dann auch gerne bei einem von den nächsten Politbüro wieder mal einen Spruch machen über das ÖPS von einer Politikerin, Philipp?
Nein. Also jetzt wir hören jetzt ganz schnell auf. Danke vielmals, dass ihr heute mitgeschaut habt über Albert Rösti und über sein Stromgesetz. Wenn ihr noch mehr wollt von Fabian Renz hören, und wer will das nicht, frage ich mich, dann empfehle ich allen, nächste Woche ist es eine Live-Aufzeichnung, Fabian, gell?
Ja.
Dort im Internet suchen nach dem Geldcast von Fabio Canetsch. Dort ist der Fabian nächste Woche zu Gast. Das Thema ist Finanzpolitik. Ein bisschen spezifischer noch. Um was geht es genau?
Es wird unter anderem um Bankregulierung und Credit Suisse gehen.
Und es findet an welchem Tag wo statt?
Das ist am Mittwoch, 10. April im Käfigturm in Bern.
Gehen wir dort schauen. Wir können sonst auch im Episodenbeschrieb noch genauere Angaben machen, wie man da kommt und auch, wenn man es nachher noch hören kann. Das war es, unsere aktuelle Folge vom Politbüro. Mitgemacht haben heute Raphael Bier in Zürich, der Markus Häfiger in Bern und der Fabian Renz irgendwo im Homeoffice. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao.